Im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mit diesem Wort zur neuen Woche grüße ich Sie alle ganz herzlich. Sie, die Sie hier im Gottesdienst versammelt sind, Sie, die Sie drüben durch die Übertragungsanlage im Alten- und Pflegeheim unseren Gottesdienst mitverfolgen und mitfeiern durch die Übertragungsanlage und natürlich alle, die auch über die Homepage im Anschluss an den Gottesdienst diesen Gottesdienst mithören und mitfeiern. Mit Gott sozusagen Wand an Wand, mit den Menschen, die unmittelbar Gott erfahren haben, auf Du und Du. Das, ihr Lieben, ist unsere Situation als Leute, die an Jesus Christus glauben. Heute feiern wir das, dass wir mit Gott so nahe, so verbunden sind, zum Beispiel durch die Taufe. Ich grüße ganz herzlich die Familie Klung, die mit ihrem Sohn Maximilian hergekommen ist, damit wir hier diese Nähe Gottes feiern dürfen. Mit allen aus einem Grund sind wir hier, Gottes Nähe. Den wollen wir anrufen. Lasst uns beten, ich bitte Sie dazu aufzustehen. Guter Gott, in Jesus hast du uns Zugang zu dir verschafft. Wir dürfen dir ins Herz sehen, ein Herz voller Liebe. Ach Gott, hilf uns, dir nahe zu kommen und zu bleiben. Lass allen Zweifel und alle Unklarheit von uns abfallen. Und mach uns einfach, um uns an dir und an unserer Gemeinde Freude zu haben. Gemeinsam beten wir. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Wir singen und beten den Psalm unter der Nummer 96 und singen den Kehrvers.
Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete.
Die
und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zu der Stadt, in der sie wohnen konnten. Dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem.
Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden und die nach dem Herrn fragen werden.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Gott des Lebens, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz die Liebe zu dir, dass in uns wachse, was gut ist. Wache über uns und erhalte, was du bewirkt hast, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit.
Die Epistel für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel. Die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Halleluja! Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Halleluja. Das Evangelium des heutigen Tages steht bei Johannes und es ist auch gleichzeitig der Predigttext. Jesus ging weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus ging aber hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Sie wissen, in unserer Bibel, im Neuen Testament, haben wir 4 Evangelien: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und in diesen 4 Evangelien, vier kleine Bücher, finden wir alle Geschichten, alle Sprüche, alles das, was von Jesus überliefert worden ist. Aber es gibt keine Geschichte, die so oft überliefert worden ist in diesen 4 Büchern, wie diese Geschichte, die wir gerade gehört haben. Die Geschichte von der Speisung der, das ist unterschiedlich, mal sind es 4.000, mal sind es 5.000. Insgesamt wird die gleiche Geschichte 7-mal erzählt. Natürlich, je nachdem, wer sie erzählt, ist es natürlich immer ein bisschen anders. Das ist ja ganz logisch. Also wenn ich zum Beispiel über meine liebe Kollegin Sabine Heinrich erzählen würde, dann wird das was anderes sein, als wenn ihr Mann zum Beispiel oder ihre Tochter über Sabine Heinrich berichtet oder einer ihrer Konfirmandinnen erzählt, wer Sabine Heinrich ist. Klar, immer dieselbe Person, aber immer wieder unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Aspekte. Genauso ist es hier mit dieser Geschichte von der Speisung der 5.000. Jeder erzählt die Geschichte etwas anders. Und es hängt natürlich auch daran, wem erzähle ich das? Wem möchte ich diese Geschichte nahebringen? Je nachdem. Aber in jeder Geschichte steckt eine kleine Besonderheit. Und in der Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist die Besonderheit, dass es ausgerechnet ein Kind ist, das die 5 Brote und 2 Fische bringt. Also sozusagen das Unmögliche wird noch gesteigert. Ich meine, was kann ein Kind schon bringen? Ja, gute Frage. Fragen wir mal die Klungs. Was bringt so ein Kind? Ja, so klein das ist, das bringt eine ganze Menge Unruhe auf jeden Fall erstmal in den Alltag und stellt einem alles auf den Kopf. Eine ganze Menge, so klein diese Kinder sind, die bringen auf einmal doch sehr viel. So ein kleines Kind bringt was. Aber was? Dieser Junge hier in der Geschichte bringt 5 Brote, 2 Fische. Das soll für 5.000 Leute reichen? Auch wenn jede Geschichte leicht anders erzählt wird. Es gibt auch natürlich Gemeinsamkeiten. Die erste Gemeinsamkeit ist, die Jünger Jesu, also seine Freunde, die jetzt das Essen für diese 5.000 Leute organisieren sollen, die sind natürlich hoffnungslos überfordert. Ich meine, sie freuen sich natürlich auf der einen Seite über den Zuspruch. Würde ich mich auch freuen, wenn wir jetzt hier 5.000 Leute hätten. Gut, würde jetzt etwas eng hier, aber Corona-mäßig wäre das eine Herausforderung. Aber man würde sich ja freuen. Und zugleich denkt man, was habe ich denen jetzt zu geben? Das ist wirklich so. Jedes Mal frage ich mich. Ich meine, sie kommen ja hier jetzt hier zusammen. Als Gemeinde kommen wir hier zusammen, um etwas von Gott zu hören. Und jetzt stehe ich hier und soll ihnen was erzählen? Und das soll etwas von Gott transportieren? Das ist doch eigentlich unmöglich. Ich meine, ich habe doch auch nichts mehr in der Hand als Sie. Habe vielleicht etwas mehr in der Bibel gelesen, aber das war es dann auch schon. An Lebenserfahrung oder an geistlichen Erfahrungen gibt es garantiert Leute hier unter Ihnen, die mehr drauf haben als ich. Immer wieder die Situation, dass die Jünger merken, wir sind der Situation nicht gewachsen. Die Situationen, in denen wir uns vorfinden, übersteigen unsere Kräfte. Das ist nicht nur im Beruflichen so, das ist im Privaten nicht anders. Wie oft sind wir in Familien, in Konstellationen hineingeworfen, wo wir nicht wissen, wie sollen wir den Knoten auflösen. Vielleicht hat sich dieser Knoten schon über Generationen in dieser Familie gefestigt. Ganz zu schweigen von dem, was wir in unserer Gesellschaft zu wuppen haben. Wie sollen wir als Kirche wirklich sinnvoll mit diesen Herausforderungen umgehen, vor denen wir alle im Moment stehen? Mit dem Krieg in der Ukraine. Mit der Frage der Herausforderungen, wie wir dem Klima so gerecht werden können, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder noch auf dieser Welt leben und vernünftig da sein können. Die ungleiche Verteilung des Reichtums. Ein bisschen an der Heizung spielen, auf Urlaub verzichten? Soll es das bringen? Immer wieder ohnmächtig. Ich weiß nicht wirklich, was zu tun ist. So viele Fragen. Diese Brotgeschichte erzählt sehr ehrlich, die Jünger sind überfordert. Und das Einzige, was Jesus übrig bleibt, ist, dass er das Wenige, was er bekommt, nimmt. Jesus nimmt die Gaben eines Kindes. Er nimmt die völlig unzureichenden Kräfte seiner Jünger an. Was soll das bringen? Die Gaben eines Kindes. Die Magie, die von Kindern ausgeht. Wenn sie morgens, mittags, abends da sind und unseren Alltag auf den Kopf stellen. Was soll das bringen, das Gebet unserer Kirche im Angesicht der großen Herausforderungen? Mir fällt dann immer natürlich, wie vielen von Ihnen wahrscheinlich, die Situation in Leipzig von vor über 30 Jahren ein, als die Leute da gebetet haben. Und was sollte das bringen? Die Wende damals in Deutschland, durch Gebete in Kirchen ausgelöst, das wäre wohl etwas zu viel behauptet. Da gab es noch viele andere Dinge, die im Vorfeld stattgefunden haben. Die Gewerkschaftsbewegung in Polen. Und dann, nicht zu vergessen, die großen Worte des damaligen russischen Präsidenten Glasnost und Perestroika, auf die wir uns verlassen haben und wo wir dachten, da fängt was Neues an. Gebet. Geht das, dass aus so kleinen Dingen wie Worten, Gebeten, zusammenkommen, etwas Neues entsteht? Unverhofftes? Es gibt eine kleine Sache, die auch in allen sieben Geschichten erzählt wird. Jesus nimmt das Wenige an, was er bekommt, 5 Brote, 2 Fische, dankt dafür und gibt es weiter. Ich vermute, das ist das Geheimnis dieser Geschichte. Das Wenige annehmen und es unter den Segen Gottes stellen. Das Wenige, was wir haben, unsere kleinen Kräfte, als Geschenk nehmen, dankbar dafür sein. Ob Kinder, diese kleinen Wesen, ein Segen sind? Ob unser Zusammensein hier, unser Gottesdienst, ein Segen wird? Für Sie in der kommenden Woche. Ob unsere Mühen um ein vernünftiges Leben, das, was wir daraus machen, ein Segen wird? Es kommt uns oft so klein und erbärmlich hilflos vor. Und doch, wahrscheinlich wird uns diese Geschichte deswegen so oft erzählt, 7-mal, im ganzen Neuen Testament, immer wieder in neuen Anläufen, damit wir das kapieren, dieses Kleine, was wir nur haben, wenn es gesegnet ist, soll es ausreichen, soll es viele satt machen. Wie das geschieht? Der Segen, der auf dem Kleinen liegt, kann offensichtlich immer wieder Großes bewirken. Der Segen, der auf Kindern liegt, kann etwas Großes bewirken. Der Segen, der auf Gottesdiensten, auf Gebeten liegt, kann etwas Großes bewirken. Und am Ende bringen sie eine unbeschreibliche Fülle ein. 12 Körbe. Ich kann Ihnen nicht alles bis zu Ende erklären, warum das so ist. Ich kann nur mit diesen Geschichten, die 7-mal erzählt werden, staunen, dass Gott offensichtlich immer wieder etwas Neues mit uns, mit unseren kleinen Kräften vorhat und um seinen Segen bitten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen gleich Taufe feiern. Wenn wir Taufe feiern, so tun wir das darauf hin, dass Jesus es gesagt hat, uns aufgetragen. Als er sich von seinen Jüngern verabschiedete, tat er das mit den Worten: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, das zu halten, was ich euch gesagt habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn wir taufen, lassen wir uns also auf dieses große Versprechen ein, dass er immer bei uns ist. Gott immer bei uns. Ich meine, wir sehen ihn nicht, manchmal fühlen wir ihn nicht, manchmal haben wir vielleicht eine Ahnung oder ein Gespür, aber Es ist wie in dem Taufspruch, den sie für ihren Sohn ausgesucht haben. Das berühmte Wort aus dem Psalm 91: Gott hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Engel kann man nicht sehen, und doch spüren wir manchmal die Bewahrung, den Schutz, den wir erfahren haben, auf unseren etwas verworrenen Lebenswegen. Das zu wissen oder das zu ahnen, ist kein Aufruf, oh, alles egal was du machst, kann nichts passieren. Kein Aufruf zur Sorge, zur Harmlosigkeit. Aber wir dürfen Gott an dieser Stelle locken, auf unseren Wegen mit dabei zu sein. Gottes Wege in unserem Leben aufspüren und dann gewiss sein, er ist wirklich bei uns. Zu diesem Gott, der sich so zu uns hält, wollen wir uns nun gemeinsam bekennen. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, und so frage ich Sie, die Eltern und Paten, wollt ihr, dass euer Kind im Namen dieses Gottes, zu dem wir uns gerade bekannt haben, getauft werde? So antwortet mit Ja. Versprecht ihr euer Kind, dem christlichen Glauben zu erziehen und ihm den Weg zu weisen zu einem Leben als Christ? So antwortet Ja mit Gottes Hilfe. Und ich frage euch als Gemeinde, wollt ihr dieses Kind in eurer Mitte aufnehmen, sodass es Teil hat an der Kirche Jesu Christi? So antwortet auch ihr mit Ja. So wollen wir das Kind taufen. Noch mit dir vorne hin. Ups. Können wir was helfen, oder? Was möchte sie? Ja, natürlich. Komm doch mit nach vorne. Möchtest du mit nach vorne kommen? Kein Problem. Wollt ihr alle mit nach vorne? Die Kinder können alle mit nach vorne kommen. Ja. Logisch. Willst du mit nach vorne kommen? Ja, klar. Ha, aufregende Zeiten hier. Nennt noch einmal den Namen eures Kindes. Halten Sie über die Tauschale. Maximilian, ich taufe dich im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes, darum, dass du durch Jesus Christus erlöst bist. Genau, und zu seiner Gemeinde gehörst. Dein Taufspruch, er hat seinen Engeln befohlen über dir. dass ich behüten auf allen deinen Wegen. Diese Taufkerze entzündet an der Osterkerze erinnert daran, dass Jesus Christus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Möge dieses Licht auch für euer Kind scheinen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen und Sie nach vorne. Nehmen Sie Platz. Wir wollen Gott dafür danken, dass er euch dieses Kind ans Herz gelegt hat und dass er es durch die Taufe zu seinem Kind und zum Erben seines Reiches macht. Im Psalm heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So wollen wir Gott bitten, dass er euch ausrüsten möge mit der Kraft seines Geistes, damit, wenn ihr euer Kind auferzieht, es erfährt, ich bin ein Kind Gottes. Der Segen Gottes. Guckt nicht so. Der Segen Gottes, des Allmächtigen und des Barmherzigen. Des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geistes. Der bleibe auf euch und der komme auf euch, jetzt und alle Zeit. Amen. Wir gehen zum Taufbaum und ich bitte Sie, die Gemeinde, das Lied zu singen, 667, die Strophen 1 bis 3. Kommt ihr nochmal mit? Willst du das mitnehmen? Komm mal mit. Wir müssen den Namen. Kommt ihr nochmal mit?
Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug hier in der Kirche für die kreiskirchliche Kollekte, den ambulanten Hospizdienst und die Krankenhausseelsorge 163,73 Euro. Für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde 84,67 Euro. Auch heute sammeln wir wieder für zwei Kollektenzwecke. Die werden am Ausgang gemeinsam gesammelt und hinterher aufgeteilt. Der erste Zweck ist die Weltmission. Während in Deutschland Kirchengebäude geschlossen werden müssen, errichten christliche Gemeinden in Afrika und Asien neue Gotteshäuser für wachsende Gemeinden. Die Vereinte Evangelische Mission unterstützt ihre Mitgliedskirchen beim Gemeindeaufbau. Die Ausbildung und Schulung engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, praktischer Erfahrungsaustausch und die Bereitstellung von Arbeitsmaterialien sind beim Aufbau hilfreich. Wo trotz hoher Eigenleistungen die Mittel zur Fertigstellung oder Ausstattung von Kirchen oder Gemeindehäusern nicht ausreichen, fördert die Vereinte Evangelische Mission neu entstehende Gemeinden. So werden manchmal Kirchenbänke beschafft oder ein Kirchendach fertiggestellt. Der zweite Kollektenzweck ist unsere Diakonie. Wir bitten für eine Kollekte für diakonische Aufgaben unserer eigenen Gemeinde. Gott segne Geber und Gaben und was mit den Gaben geschieht.
Ich darf im Anschluss an den Gottesdienst noch herzlich zum Kirchcafé einladen. Ist schon vorbereitet im Vorfeld, im Vorraum vom Andreas Gemeindehaus. Ich möchte herzlich hinweisen auf den Orgelsommer. Heute wird das Konzert des Orgelsommers um 18 Uhr in der St. Marienkirche in Dielingen stattfinden. Und ganz herzliche Einladung zur Vortragsreihe, die wir im August und September in unserer Gemeinde haben werden. Kirche wozu? Unter diesem Thema haben wir drei interessante Persönlichkeiten aus Deutschland eingeladen. Alles Nähere dazu, warum wir diese Vortragsreihe machen und wer das ist, der da kommt, finden Sie auf diesem Flyer. Bitte nehmen Sie mit und laden Sie auch gerne andere Menschen zu dieser, glaube ich, hochkarätigen Veranstaltung mit ein. Ich möchte noch einmal den Namen unseres Täuflings sagen. Getauft wurde in diesem Gottesdienst Maximilian Klunk von der Andreasstraße 27. Lasst uns nun gemeinsam Fürbitte tun. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Nimm an, guter Gott, unseren Dank und unser Lob für alles, was du für uns getan hast. Wir danken dir für die Größe und den Glanz deiner ganzen Schöpfung, für die Schönheit dieser Welt, für das Wunder des Lebens und das Geheimnis von Liebe und Freundschaft. Wir danken dir für den Segen, den wir durch Familie und Freunde erfahren. Wir danken dir für Zuwendung und Bewahrung, die uns immer wieder umgibt. Wir danken dir dafür, dass uns Aufgaben gestellt werden und dass wir trotz allem auch etwas zustande bringen, was Zufriedenheit schafft und aufbauen kann. Aber auch für alle Enttäuschungen und alle Scheitern, das lässt unsere ganze Angewiesenheit auf dich uns erkennen. Über allem aber danken wir dir für deinen Sohn Jesus Christus, für die Wahrheit seines Wortes, für das Beispiel seines Lebens, für seine Treue, mit der er aller Versuchung widerstanden hat, für seinen Tod, durch den er den Tod überwunden hat, für sein Auferstehen zu neuem Leben, in dem auch uns ein Leben in deinem Reich eröffnet ist. Wir preisen dich und danken dir, Gott, und bitten dich, segne uns in allem, was geschieht. So beten wir gemeinsam Vater unser im Himmel. Aus dem angefangenen Lied 320 die Strophen, die letzten beiden, nicht 6 und 7, sondern 7 und 8 singen. Die letzten beiden Strophen 7 und 8. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Musik.